Genau. Ich glaube, dass Gott heute Morgen so einiges vorhat. Oder kann man schon heute Mittag sagen? Man kann schon heute Mittag sagen. Ich glaube, dass Gott einiges vorhat. Mit dir, wenn du heute hier bist auf der Jumiko. Und jetzt hier in dem Seminar. Und hey, wenn es dir nicht mehr ins andere Seminar reingereicht hat und du wolltest eigentlich nicht hierher, dann tut es mir jetzt leid, dass du hier bist. Aber ich glaube trotzdem, Gott hat was vor mit dir. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute sich für dieses Seminar interessieren. Ich meine Deutschland, ich meine Ecuador finde ich persönlich irgendwie cooler. Ich finde auch Frankreich irgendwie cooler, Paris finde ich toll. Ich finde allgemein das Ausland viel cooler als Missionsfeld, aber doch nicht Deutschland. Darum freut es mich, dass so viele hier sind und sich für dieses Thema interessieren, respektive auch für die Schwäbische Alb. So möchte ich am Anfang beten und hey, wenn ihr könnt, ihr sitzt ja viel irgendwie, dann dürft ihr gern dazu aufstehen. Und Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir heute hier Gemeinschaft haben dürfen mit dir und untereinander. Jesus, und ich danke dir, dass wir gemeinsam in deinem Wort studieren dürfen heute Morgen. Ich danke dir für die Bibelstelle, die du uns gegeben hast für diesen Moment und dieses Thema. Und Vater, ich bete jetzt, dass du unsere Herzen bereit machst für dein Reden. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns füllst, dass du in unserem Herzen wirkst, dass du uns veränderst und in Bewegung bringst. In Bewegung, in deine Richtung. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, wir haben ein sehr interessantes Thema. Was? Mission in Deutschland? Das geht doch gar nicht. Zumindest nicht als Deutscher. Oder darf man auf der Schwäbischen Alb, die Schwäbische Alb als Missionsfeld sehen? Gute Frage. Meine Frau und ich, wir werden uns das Referat ein bisschen aufteilen. Ihr kriegt es dann mit, wie wir das machen. Und in Verbindung zu dieser Frage haben wir einen sehr, sehr spannenden Bibeltext aus dem Alten Testament, Jeremia Kapitel 20, die Verse 7 bis 9. Und ich will mal fragen, wer hat sich denn schon mit diesem Text befasst? Gibt es irgendjemand, der den Text heute schon gelesen hat? Okay, super. Zwei Leute. Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind, aber zwei Leute haben es gelesen, das finde ich gut. Ich lese euch trotzdem diesen Bibeltext kurz vor. Es geht um Jeremia. Jeremia klagt Gott an. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich Jeremia, ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann lacht mich aus. Denn seit ich geredet, gerufen und gepredigt habe von der Plage und Verstörung, ist mir des Herrn Wort zum Hohn und zum Spott geworden täglich. Da dachte ich, Jeremia dachte, ich will nicht mehr an ihn denken, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Wow, was für eine Bibelstelle. Und wisst ihr was? Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, was Jeremia hier schreibt. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wie es sich für Jeremia angefühlt hat. Schauen wir kurz auf das Leben von Jeremia. Jeremia, ein Mann, der von Gott berufen wurde in das Prophetenamt. Gottes Worte an die Menschen, an das Volk weiterzugeben. Jeremia, ein Mann Gottes. Aber die Berufung von Jeremia ist nicht so ganz einfach. Jeremia wollte eigentlich nicht. Aber Gott hat gesagt, Jeremia, ich habe dich schon auserwählt, wo du noch nicht mal geboren warst. Da habe ich dich schon auserwählt, in diesen Dienst, in dieses Prophetenamt. Und Jeremia sagt zu Gott, Gott, wer bin ich schon? Ich bin viel zu jung, ich habe nichts zu sagen, nichts zu geben, dachte Jeremia. Aber liebe Freunde, ich sage euch, nobody is perfect. Das dachte sich Gott übrigens auch, als er Mose berufen hat. Ein ganzes Volk ein ganzes Volk aus der Sklaverei, aus Ägypten zu retten, rauszuführen. Da hat sich Gott auch gedacht, nobody is perfect. Und lest die Bibel von vorne bis nach hinten, nobody is perfect. All die großen Männer, all die großen Männer hatten ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten, alle. Und das finde ich dann hier so faszinierend. Gott sagt, Jeremia, pass auf, mach dir keine Sorgen. Ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Das war die Berufung Jeremias in diesen Dienst. Und ich finde es ganz spannend, wie Gott es getan hat. Gott hat seine Hand, Gott hat mit seiner Hand die Lippen von Jeremia berührt und hat gesagt, ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Jeremia, ein Mann Gottes mit Höhen und Tiefen, wenn man so dieses ganze Buch Jeremia durchliest, mit Höhen und Tiefen, mit Zweifeln an seinem Dienst, von vornherein und mit Freude für seinen Dienst. Extreme Tiefen, extreme Höhen. Wisst ihr, und genau so empfinde ich es für mein Leben eigentlich auch. Wenn ich das so durchlese, diese Bibelstelle, wenn ich mir Jeremia angucke, dann geht es mir nicht anders, ganz ehrlich. Ab diesem Tag, wo Gott meine Frau und mich in diesen vollzeitlichen Dienst gerufen hat, ab da fing es an. Zweifel, Sorgen, Ängste, Existenzängste, finanzielle Sorgen. Ab da fing es an. Geht es überhaupt? Ist es überhaupt möglich? Hey Gott, du hast mich doch gerufen. Du hast gesagt, jetzt geht's los. Und wir sind gegangen. Und jetzt? Und was ist jetzt los? Die Leute, sie lachen mich aus. Wie kannst du als Deutscher in Deutschland Missionar sein? Wie kannst du als Deutscher in Deutschland evangelistisch tätig sein? Da brauchen wir doch jemand aus dem Ausland, bitteschön. Da braucht es jemand, der das kann. Geh du mal lieber ins Ausland. Hey, und ich weiß auch nicht, so mit dem Job kündigen, das war vielleicht ein bisschen naiv. Du hättest vielleicht sollen zuerst noch ein bisschen arbeiten und mal nochmal drüber nachdenken und beten. Ich meine, all die Gedanken, sie waren mir so eine Last auf meinen Schultern. Auf der einen Seite so die Menschen, die sagen, das geht nicht, unmöglich, was ihr da vorhabt, unmöglich. Und auf der anderen Seite die Berufung von Gott. Die Berufung von Gott. Und manchmal denke ich, ja, wir sind da sehr naiv und blauäugig hineingegangen in das Ganze. Aber warum groß drüber nachdenken, wenn Gott uns gesagt hat, Christoph und Amelie, es geht jetzt los. Jetzt geht's los. Ich will euch jetzt haben. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und wisst ihr, genau in dieser Situation war Jeremia. Jeremia, ein Mann von Gott berufen, hat er gesagt, okay Gott, ich will eigentlich nicht, aber jetzt gehe ich halt los. Jetzt gehe ich los. Ich entscheide mich jetzt, du hast mich gerufen, deshalb gehe ich jetzt. Und da fing es an. Er wurde ausgelacht, verspottet, verhöhnt. Er wurde sogar geschlagen, können wir in der Bibel nachlesen. Und dann sagt Jeremia aber was ganz Entscheidendes. Er sagt, ich will nicht mehr. Ich will eigentlich gar nicht mehr. Warum tue ich mir das alles an? Warum nur? Und dann sagt er, es ist dieses Brennen in meinem Herzen. Diese tiefe Sehnsucht, das zu tun, was Gottes Wille ist. Für mein Leben. Für mein Leben. Und deshalb kann ich kann gar nicht mehr anders. Ich kann nicht mehr anders. Ich kann das Handtuch nicht werfen. Ihr Lieben, ihr wisst nicht, wie oft ich schon an dem Punkt war, seit ich im vollzeitlichen Missions- und Evangelisationsdienst bin, dass ich darüber nachgedacht habe, ich werfe das Handtuch. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Wo du hinkommst, wird darüber diskutiert, Ist Deutschland noch Missionsland? Ist Deutschland kein Missionsland? Darf man in Deutschland evangelisieren, offensiv evangelisieren, auf der Straße evangelisieren? Darf man das denn alles? Und ich denke immer, ja, warum denn nicht? Wo ist das Problem, den Menschen von Jesus zu erzählen? In Deutschland. Übrigens brauchst du da nicht unbedingt eine Berufung dazu. Du bist nämlich schon berufen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Dann bist du dazu berufen, überall, wo du hingehst, Jesus zu verherrlichen, die Herrlichkeit Gottes zu tragen. Und dann die Schwäbische Alb. Als Gott meinem Freund Stefan Lepp und mir, er ist auch Evangelist, dieses Projekt aufs Herz gelegt hat, wow, da ging's los. Da kamen so die Stimmen. Die Stimmen von außen, ja, die Schwäbische Alb und Deutschland überhaupt wäre schon missioniert. Wie könnt ihr auf der Schwäbischen Alb ein solches Projekt machen? Wir haben genügend Kirchen. Wisst ihr, was mein Argument schon immer war? Frag deinen Nachbarn, ob er Jesus kennt. Frag deinen Nachbarn, ob er Jesus kennt. Und wenn nicht, dann lohnt sich Evangelisation. Und wenn es nur noch dieser eine ist, nur noch dieser eine, dann lohnt sich Evangelisation. Wir brauchen nicht drüber nachzudenken. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, weil Jesus gesagt hat, geht. Geht in alle Welt. Und dazu gehört auch Deutschland. Und dein Nachbar. Und deine Nachbarin. Sie gehören dazu. Also brauchen wir Menschen uns doch nicht Gedanken darüber zu machen, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen? Soll ich den Menschen in Deutschland von Jesus erzählen oder nicht? Ich denke, unser Auftrag als Christen ist es, treu zu sein bis zum Ende. Treu zu sein, bis Jesus wiederkommt. Treu zu sein in unserer Berufung. Und nicht die Fragen zu stellen. Nicht die Fragen zu stellen. Und was ich hier als sehr wichtig empfinde, Jeremia hat nicht die Umstände über Gottes Berufung gestellt, sondern Gottes Berufung über seine Umstände, über die Umstände, über all die Menschen, die ihn auslachten, die ihn verspotteten und was weiß ich noch alles. Gott stand über alledem. Die Berufung, und das meint Jeremia hier, wenn er darüber spricht, es war ein Brennen in meinem Herzen, in meinen Gebeinen fest verschlossen. Ja, liebe Freunde, das ist die Berufung. Wenn Gott dir eine Berufung gibt, dann sorgt er auch dafür, dass diese Berufung in deinem Leben bleibt. Die ist nicht einfach weg, nur weil sich die Umstände ändern. Die Berufung bleibt. Sicherlich ändert sich auch mal eine Berufung, aber nicht von einem Tag auf den anderen und am dritten Tag wieder eine andere Berufung. So ist unser Gott nicht. Die Berufung bleibt. Und ich möchte euch heute Morgen auch eines sagen, was ich vorhin schon gesagt habe. Eine Entscheidung für Gott, eine Entscheidung für Jesus ist immer auch eine Entscheidung für Gott zu gehen. Und manchmal frage ich mich, warum müssen wir Christen große Konferenzen machen, um über Mission zu reden? Warum müssen wir in Deutschland, ich gehe jetzt immer von Deutschland aus, das ist unser Seminar, sogar Gemeinden motivieren, Missionare zu senden. Warum müssen wir das machen? Wenn eine Entscheidung für Jesus das Gehen eigentlich beinhaltet. Jesus gibt es nicht nur einfach so für mich. Ich entscheide mich jetzt, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, hat Konsequenzen. Sie hat Konsequenzen. Und ich möchte euch heute Morgen wirklich herausfordern. Denkt drüber nach, ob diese Konsequenz nach deinem Ja für Jesus, ob sie schon greifbar ist in deinem Leben, diese Konsequenz zu gehen und nicht einfach sitzen zu bleiben. Vielleicht auch nicht nur sitzen zu bleiben in deinem Jugendkreis oder in deiner Gemeinde, in deinem Bibelkreis, sondern zu gehen. Ihr Lieben, unser Auftrag ist es zu gehen bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt, bis wir nicht mehr können, treu zu sein. Jeremia predigte nicht, weil er predigen musste. Jeremia predigte, weil er etwas zu sagen hatte. Und das ist ganz wichtig hier zu verstehen. Du kannst nicht predigen, weil dir irgendjemand sagt, du musst jetzt predigen. Das funktioniert nicht. Hey, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Du kannst nur predigen, wenn Gott die Worte in deinen Mund legt. Wenn du was zu sagen hast, weil der Allmächtige was durch dich sagen möchte, dann kannst du predigen. Dann kannst du vollmächtig predigen. Gott sagt zu Jeremia, ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Und wenn ich im Alten Testament lese, dann versuche ich immer auch eine Parallelstelle zu finden im Neuen Testament. Und dann schaue ich auf die Aussendung der Jünger, wo Jesus seine Jünger ausgesandt hat. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, Freunde, wenn sie euch gefangen nehmen, so sorgt nicht darum, was ihr reden sollt, sondern in diesem Moment wird euch gegeben, was ihr reden sollt. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir bei Mission in Deutschland große Worte schwingen, dass wir große Projekte haben, dass wir große Konferenzen haben. Um das geht's gar nicht. Es geht darum, dass wir den Willen Gottes tun. Dass wir den Willen Gottes tun. Jeremia war bereit. Gott hat ihm gesagt bei seiner Berufung, Jeremia, es wird nicht einfach werden. Mose wusste, es wird nicht einfach werden. Jesus wusste, es wird nicht einfach werden. Jesus wusste es ganz genau. Es wird nicht einfach werden. Und trotzdem tat er den Willen Gottes. Aber indem er den Willen Gottes tat, hatte er doch einmal Angst, Zweifel, ich weiß es nicht. Im Garten Gethsemane, er kniet sich nieder. Mein Vater, ist's möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Jesus, der den Auftrag Gottes verfolgte, der es lebte, Gottes Sohn zu sein, er sagte, mein Vater, wenn's möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und das meinte ich vorher mit den Umständen. Die Umstände sollten niemals unser Glaubensleben bestimmen. Niemals. Sonst wird unser Glaubensleben von Emotionen geprägt sein. Von Emotionen. Unser Glaubensleben sollte aus dem tiefen Vertrauen in Gott geprägt sein. Wir sollten ein tiefes Vertrauen haben. Wenn Diener Gottes in Schwierigkeiten sind, weil sie im Dienst treu waren, sind sie häufig versucht, ihre Berufung in Frage zu stellen und ihren Ruf zu überdenken. Ich meine, vielleicht geht's dir auch so, dass du denkst, Mann, Gott hat mich doch da hineinberufen, in dieses Amt, Gruppenleiter zu sein, Vorsitzender zu sein, Missionar zu sein, Evangelist zu sein, keine Ahnung. Und es geht nicht weiter. Und du kommst ins Zweifeln. Wisst ihr was? Ich glaube, es wäre dann gut, zu Gott zu rennen und das alles Gott zu sagen. Und was mir immer hilft, zurückzublicken auf meine Berufung. Auf meine Berufung. Wenn Gott mich berufen hat, wer kann dann gegen mich sein? Wenn Gott für mich ist, wer kann dann noch gegen mich sein? Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit, mit deinem Ja für Jesus auch zu gehen? Gemeinde Jesu, zu der du gehörst, ohne nach außen zu gehen, ist keine Gemeinde. Sie verfehlt ihren Sinn und Zweck in dieser Welt. Liebe Freunde, seid ihr bereit zu gehen? Und seid ihr bereit, auch einzustecken? Einzustecken, wie Jeremia eingesteckt hat? Hohn und Spott und Gelächter und Prügel? Bist du bereit, es einzustecken, wie unsere Glaubensgeschwister in den arabischen Ländern? von denen wir immer nur hören. Und wir uns schon Sorgen machen, wenn über uns gelacht wird. Und es für uns schon zum großen Problem wird, wenn über uns gespottet wird. Bist du bereit einzustecken für deinen Herrn?
Wenn ich Christen in Deutschland frage, was glaubt ihr, wo ist Missionsgebiet? Dann höre ich ziemlich selten Deutschland. Wenn ich euch fragen würde, sieht es vielleicht anders aus, weil ihr habt euch für das Seminar hier entschieden. Und es freut mich voll, dass so viele Menschen hier sind. Ich meine, wir in Deutschland haben den Blick nach draußen. Den Blick in andere Länder, zu anderen Völkern, weil wir da genau sehen, hey, das sind andere Religionen, das sind Menschen, die kennen Jesus nicht, die sind verloren, da müssen wir hin. Und das ist alles richtig, alles gut. Und schließlich gibt uns Jesus auch den Missionsbefehl, hey, geht hin in alle Welt, geht hin in alle Welt. Aber ich frage mich, vergessen wir dabei nicht, dass alle Welt auch unsere Welt einschließt, unsere Umgebung, in der wir leben? Jesus sagt ja nicht, geht hin in alle Welt, aber nach Deutschland, nee, da müsst ihr nicht gehen, da ist alles in Ordnung. Und so die Schwabische Gare, da ist alles nur gut. Gott sagt es nicht, Jesus sagt alle Welt und alles beinhaltet auch alles, also auch Deutschland und auch Schwaber. Ich denke, wir Deutschen haben, was das Thema Mission und Evangelisation geht, unseren Fokus leicht verschoben. Wir haben unseren Fokus verschoben. Und ich habe das Gefühl, wir gucken oft auf uns selber, auf unser Leben, auf unser Gemeindeleben, auf unseren Alltag, auf uns. Und wir haben den Blick nach draußen verloren, in unserem eigenen Land, den Blick für die Menschen außerhalb unserer Kirchenmauern. Und ich habe mir überlegt, an was kann das denn liegen, dass unser Fokus leicht verschoben ist? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat es damit zu tun, dass wir uns ziemlich sicher fühlen, ziemlich sicher gefühlt haben, weil ziemlich viele gute geistliche Grundlagen aus unserem Land hervorgekommen sind. Das sind ziemlich viele sehr gute Schätze, die wir in unserem Land haben, auf die wir auch stolz sein können, geistlich gesehen. Und vielleicht haben wir uns oft darauf ausgeruht, auf diesen guten Wurzeln. Vielleicht haben wir gedacht, ja, wir sind ja ein christlich geprägtes Land. Wir sind die, die Missionare aussenden. Wir sind die, die das Potenzial haben, die andere geistlich prägen. Ich weiß es nicht. Ich denke, es gibt viele gute Gründe, warum wir unseren Fokus von Deutschland auf andere Länder gesetzt haben oder auf uns selber. Aber ich habe mir überlegt, wie ist es, wenn ich durch Deutschland laufe, wenn ich offene Augen habe, wenn ich die Menschen betrachte, die um mich sind. Auf was für Menschen stoße ich? Und ich habe festgestellt, ich sehe ziemlich viele Menschen, die geistlich tot sind, die zerbrochen sind, die kaputt sind. Es ist nicht unbedingt in Deutschland die Armut an Materiellem. Ich meine, uns geht's echt gut. Aber wir haben eine ganz andere Armut in unserem Land, in Deutschland. Ich sehe Menschen, die ohne Hoffnung sind. Ich sehe Menschen, die durch Abhängigkeiten Schmerzen versuchen zu betäuben in ihrem Leben. Die versuchen, eine Leere in sich zu stillen. Ich sehe Menschen, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, die kraftlos sind, erschöpft sind, ausgelaugt sind, müde sind, weil sie suchen und rennen, aber nirgends die Antwort gefunden haben, nach dem, wo sie suchen. Ich sehe Menschen, ich sehe Teenies, ich sehe Erwachsene, die sich selbst hassen, die nicht wissen, was ist meine Identität? Bin ich Mann, Frau, junge Mädchen, die sich selbst verletzen, die ihrem Leben ein Ende setzen möchten, weil sie nicht mehr leben möchten, weil sie keine Hoffnung sehen, keinen Sinn. Ich sehe Menschen, die im Meer der Depression versinken. Ich sehe Menschen, die zerbrochen sind, kaputt sind. Beziehungen, die zerbrechen, Ehen, die zerbrechen, Kinder, die sich selber überlassen sind. Menschen, die jeden Preis dafür bezahlen, für Reichtum, für Geld, für Besitz, für Macht. Ich sehe Menschen, die kalt geworden sind. Ich sehe Menschen, die einsam sind. In der großen Masse einsam. Ich sehe Menschen in Deutschland, die Masken tragen, die gefangen sind innerlich, nicht frei sind. Ich sehe Menschen, die nach Aufmerksamkeit schreien, die nach Liebe schreien, die hungern nach Liebe. Und ich sehe in all den Menschen, Menschen, die Jesus nicht kennen. Menschen, die verloren sind ohne Jesus. Und ich sehe in all den Menschen, Menschen, die ich so oft und die wir alle so oft übersehen in unserem Alltag. Weil wir beschäftigt sind, so beschäftigt sind mit uns, mit unseren Problemen. So beschäftigt sind mit unserem Alltag, so beschäftigt sind, Dinge zu erledigen. Wir sehen uns, aber sehen vielleicht nicht den Bruder, die Schwester, der auf dem Boden hockt, verzweifelt ist oder an uns vorbeiläuft. Manchmal sehen wir nicht mal die Leute in unserem eigenen Umfeld, die neben uns zugrunde gehen, die neben uns verloren sind in der eigenen Familie, in der Verwandtschaft. Und wir haben nicht den Mut. Wir haben nicht den Mut, was anzusprechen, oder vielleicht sind wir auch gleichgültig geworden, ich weiß es nicht. Wenn ich das sehe, wenn ich die Menschen anschaue, nicht nur oberflächlich, sondern versuche tiefer zu sehen, dann erübrigt sich für mich die Frage, ob Mission in Deutschland oder auf der Schwäbischen Alb überhaupt möglich ist. Für mich ist es nicht nur eine Möglichkeit zu evangelisieren, eine Möglichkeit rauszugehen, von Jesus zu erzählen. Es ist für mich ein Muss, es ist für mich ein Drängen, wie der Christoph gesagt hat, ein Brennen. Ich kann nicht anders, weil ich weiß, es ist für jeden einzelnen Menschen, dem ich begegne im Alltag, es lebensnotwendig ist, dass ich über meine Ängste, über meine Zweifel hinweggehe und mutig den bezeuge, der mich freigemacht hat, mutig den bezeuge, von dem ich weiß, dass er der Heiler ist. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir eine Beziehung mit ihm haben können, und er ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir wieder völlig hergestellt werden, dass wir heil werden. Und ich durfte es in meinem eigenen Leben auch erfahren, dass Jesus mein Heiler ist. Und ich wünsche mir das so sehr für unser Land, dass Heilung ausgeht in Herzen von Christen, aber auch in Herzen von derer, die noch nie von Jesus gehört haben. Und da ist eine Menge an Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Vielleicht denken wir wirklich manchmal an große Projekte, große Evangelisationen. Und es ist alles gut und es gibt es auch viel in Deutschland. Aber was ist, wenn ich euch heute Morgen sage, Gott interessiert sich an der Zeit zwischen all diesen Projekten. Er interessiert sich so sehr für euer Herz. Er interessiert sich so sehr für euren Lebensstil im Alltag. Er möchte euch gebrauchen, da wo ihr seid, jeden Tag, zwischen all den großen Evangelisationen. Und wie, es ist so wichtig, dass wir im Kleinen anfangen. Ich habe mir vorhin überlegt, wie wahnsinnig wird sich eine Welle durch Deutschland ausbreiten, wenn wir, die wir hier sind, nicht nur hören, nicht nur aufsaugen, sondern wirklich anfangen, es zu teilen, es an andere Menschen weiterzugeben. Jeder, da wo er ist, jeder im Kleinen, im Umfeld, wie vergrößern würde sich das? Genau. Was mir dabei ganz wichtig ist, dass wir niemals Menschen als Missionsprojekt ansehen. Als irgendeine Statistik, als irgendwas, was man erledigen muss oder erfüllen muss oder an die Verlorenen, die man erreichen muss, sondern ich denke in Deutschland, das ist so wichtig oder generell in Mission, Evangelisation, dass wir unser Herz von Gott verändern lassen in wahre Liebe, die Menschen in echter Weise zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Fang an. Hab keine Angst vor Flüchtlingen, die in Deutschland sind. Lieb die Flüchtlinge, wie Jesus sie geliebt hat. Fang an zu lieben. Fang an hinzusehen. Fang an, dich zu verschenken, dich zu investieren. Ich spüre, dass in Deutschland ein Aufbruch geschieht. Ich spüre, dass in Deutschland was in Bewegung ist. Dass es langsam in Deutschland wieder ist, dass wir unseren Fokus auf Deutschland richten. Und es zeigt mir auch, dass der Saal voll ist. Menschen bekommen langsam wieder eine Leidenschaft dafür, für unser Land. Und lasst uns wirklich für Deutschland wieder aufstehen, ein Herz kriegen für unser Land, weil Deutschland braucht Jesus und er möchte jeden von euch dazu gebrauchen.
Es geht um deine Berufung. Jeremia wurde berufen und du wurdest auch berufen. Und ich gehe davon aus, dass wenn du heute hier bist, dann hast du dein Leben Jesus schon gegeben. Und dann sei dir sicher, dass du berufen bist. Und du musst dich nicht mehr fragen, wo soll ich hingehen? Wo soll ich hingehen? Hey, deine Aufgabe ist dein Umfeld. Dein Umfeld. Natürlich beruft Gott einzelne Menschen in ganz spezielle Dienste und in ganz spezielle Länder. Aber grundsätzlich gilt für dich, du bist berufen. Gott muss dich nicht erst noch berufen. Paulus und Silas hatten eine Erscheinung. Können wir nachlesen in der Apostelgeschichte. Eine Erscheinung, ein Mann aus Mazedonien ist ihnen erschienen, eine Vision. Der Mann sagte, kommt rüber zu uns nach Europa. Kommt rüber, bringt uns das Evangelium. Paulus und Silas haben sich damals nicht die Frage gestellt, zumindest ist in der Bibel nichts davon berichtet. Sie haben nicht drüber nachgedacht, wie soll das gehen? Die lange Überfahrt mit dem Boot? Wenn wir dort ankommen, wie werden wir versorgt? Wie läuft das alles? Paulus und Silas haben sich diese Gedanken nicht gemacht. In der Bibel steht, sie gingen los. Sie gingen los, fuhren rüber nach Europa. Durch verschiedene Umstände, die Zeit reicht nicht mehr, um das alles auszulegen heute Mittag, durch verschiedene Umstände landeten sie im Gefängnis. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Paulus und Silas im Gefängnis. Ich meine, Gott der Allmächtige hatte sie gerufen, nach Europa zu gehen. Und dann saßen sie im Gefängnis. Aus verschiedenen Gründen wurden sie ins Gefängnis gesteckt. Na, das ist mal ein super Missionsfeld, Gefängnis. Da sitzt du rum und kannst nichts machen. Aber Gott hatte sie doch berufen. Wisst ihr, mich fasziniert sehr, was Paulus und Silas getan haben. Die Bibel berichtet uns nicht, dass sie gejammert haben. Kein einziges Mal. Im Gefängnis haben sie Gott gelobt. Sie haben Lobpreis gemacht im Gefängnis. Sie haben Gott die Ehre gegeben. Im tiefsten Tal haben sie Gott die Ehre gegeben. Und haben ihre Berufung nicht in Frage gestellt. Und was dann passierte, wissen wir alle. Ein Erdbeben, die Ketten zersprangen, die Gefängnistüren gingen auf. Der Wärter traute seinen Augen nicht, er wollte sich mit seinem eigenen Schwert töten, umbringen. Und Paulus sagt, stopp, halt. Ihr Lieben, an diesem Tag hat sich der Gefängniswärter und sein ganzes Haus bekehrt, taufen lassen. Sein ganzes Haus. Weil Paulus und Silas treu waren, selbst im tiefsten Tal, waren sie der Berufung Gottes treu. Und sie haben Gott geehrt und sie haben ihn gelobt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir hier heute alle nach Hause gehen und unser Leben Gott hingeben. Dass wir sagen können, ich will, dass mein Leben ein Gottesdienst ist, so wie wir es im Römerbrief nachlesen können. Euer Leben sei ein Gottesdienst. Gott wohlgefällig, heilig und hingegeben. Mein Gebet war gestern und heute Morgen, wo ich hierher gefahren bin, dass du, wenn du heute Morgen hier in diesem Saal bist, dass du deine Beziehung zu Jesus überprüfst. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das jetzt in diesem Moment tust. Deine Beziehung zu Gott, zu Jesus überprüfen. Wie sieht sie aus? Habe ich ein Ja zu meinem Gott, zu dem Allmächtigen? Bin ich bereit zu gehen? Bin ich bereit einzustecken? Weil was soll mir schon passieren? All die großen Männer und Frauen in der Bibel, alle haben sie eingesteckt. Alle. Was ist ihnen passiert? Ihr Lieben, ich freue mich schon, die ganzen Männer und Frauen eines Tages im Himmel wieder zu treffen. Das sind echte Vorbilder für mich. Und ich hoffe für dich auch. Weil sie treu waren in allen Schwierigkeiten. Drum können wir all die Männer und Frauen dort wieder treffen. Bist du bereit zu gehen? Jesus sendet die 70 Jünger. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte, weil es gibt fast keine Arbeiter. Und wisst ihr, ich habe neulich vor kurzem eine Predigt gehört von einem Evangelisten, der hat gesagt, liebe Gemeinde, die Zeit der großen Evangelisten, der großen wenigen Evangelisten, ist schon lange vorbei. Schon lange vorbei. Die Gemeinde Jesu ist der Evangelist. Und wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, dann bist du Evangelist und Missionar und Jünger Jesu und was weiß ich. Drum geh. Geh in diese Welt, geh nach Deutschland. Geh zu deinen Nachbarn, geh in deine Familie und red mit ihnen über Jesus. Vielleicht bist du die einzigste Möglichkeit im Leben eines anderen Menschen, dass er von der rettenden Botschaft hört. Vielleicht bekommen die Menschen in deinem Umfeld keine weitere Chance. Vielleicht bist du die Chance. Und denk nicht drüber nach, ich kann das nicht. Denk nicht drüber nach. Ich kann das nicht. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte euch noch ein kurzes Zeugnis geben aus meinem Leben. Wenn ich so unterwegs bin in Gemeinden und in Jugendgruppen und was weiß ich wo überall, ich predige immer, geht, 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 geht. Neulich war ich spazieren laufen an einem Aussichtspunkt bei uns am Ort. Und ich bin da hingelaufen, habe mit Jesus geredet und habe gesagt, Jesus, bin bereit, sende mich, ich mache das öfter, sende mich wieder irgendwo hin. Und dann sagt mir, und dann sage ich, Jesus, wenn da Menschen nachher sind an dem Aussichtspunkt, ich werde ihnen von dir erzählen. Wisst ihr, ich war mir so sicher, ich werde es tun. Komme ich an den Aussichtspunkt, stehe ich da, ich rede laut mit Jesus, kommt auf einmal eine Familie vom Tal hochgelaufen. Und ich denke, yes, meine Chance. Den werde ich von Jesus erzählen. Da haben sie sich auf eine Bank hinter mir gesetzt. Und ich stand vorne und schaute ins Tal. Und dann ging's los. Die Zweifel. Ah, was, wenn denen das unangenehm ist? Dann wäre es mir wieder unangenehm. Was, wenn sie Fragen stellen und ich habe keine Antwort drauf? Was, wenn sie überhaupt nichts davon wissen wollen, aufstehen und gehen? Na, da kamen auf einmal die Fragen. Und da habe ich gedacht, nee Gott, ich kann es nicht, tut mir leid, ich habe es dir versprochen, aber ich kann es doch nicht. Und Jesus sagt jetzt, tu es doch. Da ging es noch so ein bisschen die Kommunikation mit Jesus. Und da habe ich gesagt, okay, ich zähle auf 10. Da habe ich auf 10 gezählt und da drehe ich mich rum. Und erzähle ich ihnen von dir. Da habe ich gezählt, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, habe ich umgedreht. Hi, ich bin Christoph. Hatten Sie eine schöne Wanderung hier nach oben? Die Familie, der Vater war es. Ja, wir hatten eine schöne Wanderung. Da habe ich gesagt, super, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Habe mich umgedreht. Da stand ich dann. Ihr Lieben, ich hatte so eine rote Birne. Ich hatte so einen Hals, weil ich mich so geärgert habe. Ich habe gesagt, Jesus, hier ist mein Leben. Und ich hab's dir vorhin versprochen. Was los? Was war los mit mir? Ich bin ein Feigling. Ich krieg's nicht mal hin. Ich predige überall und krieg nicht mal das hin. Da ging das wieder so ein paar Minuten. Dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Ich mach's jetzt. Ich zähle nochmal auf 10, dann drehe ich mich um. Dann habe ich auf 10 gezählt. Bin ich bei 10 angekommen, habe mich rumgedreht, vollen Mutes. Dann war die Familie weg. Ihr Lieben, ich habe mich echt schlecht gefühlt. Habe mich wirklich schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich muss was tun. Ich muss was tun. Ich bin dann zurückgelaufen zu meinem Auto. Ich fahre immer mit dem Auto hin, da muss ich nicht so viel laufen. Bin ich zurückgelaufen, habe ich wieder mit Jesus geredet. Ich habe mich so geschämt. Ich habe gesagt, Jesus, ich schäme mich so für mein Verhalten. Und es tut mir leid und ich wollte und du weißt ja und ich habe es dir versprochen und bla 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 bla. Da bin ich in meinem Auto angekommen. Da lag auf meinem Auto ein kleines Holzkreuz auf der Windschutzscheibe. Hat mir irgendjemand hingelegt. Ein Spaziergänger. Ich meine, der Spaziergänger, der wusste nicht, in welcher Situation ich war. Aber da lag dieses Kreuz. In dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und Jesus hat mir in dem Moment gesagt, Christoph, es ist kein Problem, du brauchst dich nicht zu schämen. Ich bin für deine Scham gestorben. Es ist kein Problem. Und du musst es nicht tun. Du musst es nicht tun. Und ihr Lieben, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Jeremia predigte nicht, weil er predigen musste, sondern er predigte, weil er etwas zu sagen hatte. Das tat Jeremia. Er hatte was zu sagen. Die Worte Gottes. Er war Prophet. Die Worte Gottes. Und da habe ich realisiert, Mensch, an diesem Tag, ich hatte einfach nichts zu geben. Aber ich wollte unbedingt. Ich wollte unbedingt, aber ich hatte nichts zu geben. Ich möchte euch echt Mut machen. Überprüft eure Beziehung zu Jesus. Jeden Tag aufs Neue. Und schaut auf eure Berufung, die auf eurem Leben liegt. Schaut auf eure Berufung. Der Herr wird es euch zeigen. Und wenn ihr zweifelt, dann schaut wirklich auf eure Berufung. Und wenn du das Gefühl hast, Ich bin bereit, ich will gehen und ich will Teil von etwas sein. Ich will Teil von etwas sein. Hey, es gibt so viele Projekte in Deutschland, wo du dich anschließen kannst. Missionarische Einsätze, Organisationen, was weiß ich. Ich möchte trotzdem noch eine Sache ins Herz legen. Ihr hattet alle einen Flyer auf eurem Sitz liegen. Alb on Fire ist ein jugendmissionarischer Einsatz auf der Schwäbischen Alb im Sommer nächsten Jahres. In diesem Jahr. Wir hatten das letztes Jahr zum ersten Mal. Und es war so der Hammer. Es sind so viele junge Leute zum Glauben gekommen auf der Schwäbischen Alb. Unsere Teilnehmer, unsere Teenies, unsere Jugendlichen haben Gott ihr Leben nochmal hingegeben. Mittlerweile gibt es Schülerbibelkreise in Schulen, wo wir nicht gedacht hätten, dass das dort überhaupt geht. Unsere Teilnehmer haben angefangen, Schülerbibelkreise zu gründen, Bibelkreise zu gründen, Jugendkreise zu gründen. In manchen Schülerbibelkreisen sind 25 bis 30 Jugendliche jede Woche. Wow, denke ich da nur. Wenn du es auf dem Herz hast, an sowas mal teilzunehmen, dann darfst du uns nachher gerne ansprechen, Amelie und mich. Nutz den Flyer, lese es dir durch, geh auf die Homepage, schau dir das Projekt an und du kannst dabei sein. Du kannst als Jugendlicher, als Teenie dabei sein, als Teamleiter, als Erwachsener, als wenn du dich als Senior fühlst, dann kannst du auch dabei sein, auch kein Problem. Wir haben für alles Möglichkeiten. Nur denk drüber nach. Bin ich bereit zu gehen? Ich wünsche es mir sehr, dass du bereit bist zu gehen. Wenn es euch noch interessiert, was meine Frau und ich sonst noch so machen, dürft ihr gerne nachher da vorne noch unseren aktuellen Rundbrief mitnehmen, unseren Newsletter, für die, die Englisch können. Dann wisst ihr auch, was wir so machen. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Danke dir für dein Reden, danke dir für dein Wirken. Jesus, ich befehle dir jeden Einzelnen an, der hier in diesem Saal ist. Jedes einzelne Herz. Jesus, lehr du jeden Einzelnen, tiefer gehen zu wollen. Tiefer zu wurzeln an deinem Herz. Jesus, füll du jeden mit deiner Liebe. Dass unser Herz überfließt voller Liebe für unsere Mitmenschen in unserem Land. Dank dir, Jesus, für deine Gegenwart. In deinem Namen. Amen.